Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Ich möchte lieber ein politisch denkender Schauspieler sein als ein schauspielender Politiker.
Peter Sodann. Er war Schauspieler, er hatte politische Ambitionen, er hat ein Theater gegründet, er hat leidenschaftlich Bücher gesammelt und er hat immer Klartext geredet.
Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist auch ein Fehler, ich weiß das. Das kann ein Fehler sein. Dafür kriegt man manchmal auch harte Strafen oder in irgendeiner Weise wird des Raumes verwiesen.
Im Alter von 87 Jahren ist Peter Sodann gestorben. Gleich werden wir an ihn erinnern. Außerdem sprechen wir über einen Opernabend in Wuppertal und über die Großherzogin Sophie. 1885 hat sie den schriftlichen Nachlass von Goethe geerbt und hat daraufhin sinnvolle und auch machtvolle Entscheidungen getroffen. Davon berichtet eine Ausstellung in Weimar. In Meißen wurde er geboren. Als Jurastudent hatte er kurz nach dem Mauerbau Kabarett gespielt und er wurde dafür von der Stasi ins Gefängnis gesteckt. Peter Sodann wurde Schauspieler und war 2009 mit Unterstützung der Linken Kandidat für die Bundespräsidentenwahl.
Es hieß doch bei Karl Marx, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Nicht? Da waren alle Länder gemeint und nicht nur der Osten, sondern ich war ja auch gern nach dem Westen. Ist doch schön. Ein schönes Land, ein schöneres Land als Deutschland kann man sich fast gar nicht vorstellen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Allerdings esse ich im Winter keine Erdbeeren. Da warte ich dann wieder, bis der Juni kommt, ich Geburtstag habe und dann schmecken sie wieder.
Peter Sodann, der Schauspieler, Theaterintendant und auch leidenschaftliche Büchersammler, ist im Alter von 87 Jahren in Halle gestorben. Dem Fernsehpublikum war er vor allem als Tatortkommissar Bruno Ehrlicher bekannt. Von 1992 bis 2007 hat er in dieser Rolle in Leipzig und Dresden ermittelt. Sein künstlerisches und auch politisches Wirken reicht aber weit über diesen Tatortkommissar hinaus. Sodann war Gründungsintendant des neuen Theaters in Halle und wenn man so will auch Architekt der hallischen Kulturinsel. Sein Nachfolger als Intendant des neuen Theaters wurde der Regisseur, Puppenspieler und Autor Christoph Werner. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Werner, guten Abend.
Guten Abend.
Die Kulturinsel Halle, was ist das denn für ein Ort, den Peter Sodann entdeckt und dann ab 1981 entwickelt hat?
Es ist ein Ort mitten in der Stadt, der aus vielen Häusern besteht. Ich würde es eher als Kulturkarree bezeichnen, denn in der Mitte gibt es einen Hof, in dem auch im Sommer Theater gespielt wird. Und in diesem Karree sind viele Bühnen vereint. Eine Kammerbühne, der große Saal, das Puppentheater, aber auch Kneipen, ein Café. Es ist also ein Ort, der tatsächlich einen Steinwurf weit vom Marktplatz entfernt, Zeugnis davon ablegt, dass in dieser Stadt Theater eine große Rolle spielt.
Eine große Rolle spielt das Theater und Peter Sodann hat da ein gewisses Vakuum entdeckt, als er gesagt hat, ich mache aus diesem Gelände so etwas wie eine Kulturinsel.
Er hatte eine große Vision gehabt, die sicher nicht gleich am Anfang da war. Ich glaube, am Anfang war bei ihm das Bedürfnis mehr, Schauspieltheater in der Stadt anzubieten, denn das Schauspiel musste sich ja die Bühne mit der Oper teilen und das hat ihm nicht gefallen. Er wollte, das Sprechtheater sollte eine eigene Bühne haben und so hat er damals diese Kaisersäle, die da das Kino Deutsch-Sowjetische Freundschaft Druschba war und wo, glaube ich, nicht so oft jemand hinging, das hat er okkupiert quasi und hat da angefangen mit seinen Schauspielern zu bauen. Das ist ja legendär, dass er angeblich bei Vorsprechen, wenn ihm ein Schauspieler gefiel, immer gefragt hat, ob der auch noch einen praktischen Beruf hat. Und es hat da Arbeitseinsätze gegeben und so weiter. Das war alles vor meiner Zeit, aber wenn man in Halle lebt, dann kennt man diese Geschichte.
Handwerk war ihm ganz wichtig, glaube ich. Er war ja selber Werkzeugmacher.
Er war Werkzeugmacher, genau. Das ist etwas, was ihn und mich verbindet. Ich bin auch Werkzeugmacher im ersten Beruf. Ja, er war da sehr, sehr clever und sehr engagiert. Es gibt lustige Geschichten. Ich meine, in der DDR war ja Geld nicht das erste Problem. Das erste Problem war, dass es nichts gab. Und man musste dann Kombinatsdirektoren überzeugen, dass sie einem Lampen spenden oder Geschirr für das Café und so. Und das alles hat er mit großer Werbe und großem Engagement ist er das angegangen.
Um so etwas auf die Beine zu stellen und zusammenzuhalten, da muss man ja gut vernetzt sein und auch standhaft sein, Herr Werner. Waren das wichtige Eigenschaften von Peter Sodan?
Auf jeden Fall. Also er war ein ganz großer Netzwerker. Es hat ja zu der Zeit, zu seinen Lebzeiten, immer einmal im Jahr in der Bild-Zeitung eine Umfrage gegeben, wer denn der einflussreichste, der wichtigste Sachsen-Anhaltiner wäre. Mhm. Und das war immer mit weitem Abstand Peter Sodan, immer deutlich vor dem Ministerpräsidenten, haben also sozusagen die Leute eingeschätzt, dass er da die einflussreichste Persönlichkeit ist. Und ob er nun jetzt da wirklich die einflussreichste Persönlichkeit war, weiß ich nicht. Aber er war jedenfalls jemand, der alle Teile der Stadtgesellschaft zu vereinen wusste. Und wenn er im Sommer da immer sein Sommerfest gemacht hat, dann hat man da alles getroffen, was Rang und Namen hat. Das kann man so sagen.
Jetzt lassen Sie uns auch, Herr Werner, vielleicht über Peter Sodan als Bruno Ehrlicher sprechen, als Tatortkommissar. Wie haben Sie denn dieses Profil, das er da entwickelt hat, diese Eigenständigkeit, wie haben Sie die aufgefasst?
Naja, ich glaube schon, da war viel Peter Sodan drin. Ne? Und da war sicher auch die zunehmende Selbstbehauptung eines Ostdeutschen, spielte da, glaube ich, auch eine Rolle, die er da schon früh im Fernsehen abgebildet wissen wollte. Er konnte sehr charmant sein, er konnte aber auch sehr grummelig und bestimmend auftreten.
Die Selbstbehauptung eines Ostdeutschen, haben Sie gesagt, Herr Werner. Peter Sodan hat für die Sache nicht nur der Kunst gekämpft, auch für seine politischen Überzeugungen. Er hat 2009 sogar als Bundespräsident kandidiert. Wie haben Sie denn dieses politische Engagement von ihm wahrgenommen?
Das war ja schon nach 2005. Also sein Vertrag ist dann nicht verlängert worden.
Als Intendant.
Als Intendant. Und ich glaube, das war schwierig für ihn. Das hat ihn verletzt. Und möglicherweise war das auch keine wirklich kluge Entscheidung. Dann, glaube ich, hat er so ein bisschen danach gesucht, wo er noch wirken kann. Und da kam dieses Angebot und das hat er dann wahrgenommen. Aber ob er da ganz glücklich mit war, das kann ich gar nicht sagen.
Ja? Ich habe schon immer die Absicht gehabt, die Welt zu ändern, hatte damals wohl der parteilose Sodan gesagt. Also ja, Fantasie hatte er schon und auch einen gewissen Ehrgeiz.
Der hatte viel Fantasie, er war auch, also ich bin ja schon seit den 80ern hier in Halle und habe da noch das Aufblühen seines neuen Theaters zunächst mal erlebt. Er war, glaube ich, ein wirklich, wirklich visionärer Intendant, das muss man sagen. Neidlos anerkennen. Er hat, glaube ich, nicht nur tolles Theater hier gemacht und Schauspieler an sich gebunden, wie Falk Ruckstroh, Bernd Stempel, Thomas Bading, die dann nach Berlin und bis ans Burgtheater gewechselt sind. Er hat auch dafür gesorgt, dass dieser Publikumsknick, den es ja in fast allen ostdeutschen Städten nach der Wende gab, besonders im Sprechtheater, im Musiktheater war das auch der Fall, aber bei weitem nicht so stark, den hat es in Halle nicht gegeben. Und dass es den in Halle nicht gab, das ist zweifellos sein Verdienst. Er hat da mit den Revuen, für die er ja hier in der Region berühmt war, da hat er das Publikum an sich gebunden und hat dafür gesorgt, dass man ab bis heute sagen kann, dass das Sprechtheater in Halle ein stabiles Publikum hat.
Ich möchte auch auf den leidenschaftlichen Büchersammler Peter Sodan zu sprechen kommen. Er hat eine DDR-Bibliothek aufgebaut. Sie lachen, Herr Werner. Was hat er denn da auf die Beine gestellt?
Er hat zunächst erstmal einfach nur gesagt, ja, bevor Sie die Bücher wegschmeißen, rufen Sie mich an, ich hole die dann ab. Das hat er auch gemacht oder hat es machen lassen. Und dann hat er die Bücher erstmal gesammelt. Da waren sicher auch wertvolle und wichtige Bücher dabei. Aber es war eben auch 1000 Mal Spur der Steine oder, naja, was da so weggeworfen wurde zu der Zeit, ne?
Also Bücher aus DDR-Verlagen.
DDR-Verlagen, genau. Und er hat dann versucht, dafür einen Ort zu finden. Und das hat sich aber eben als schwieriger herausgestellt als gedacht. Denn die Bücher waren natürlich alle in Frankfurt-Main und in Leipzig in den großen Büchereien vorhanden. Insofern gab es da also sozusagen kein wissenschaftliches Interesse. Und ja, andere Büchereien wollten die einfach nicht. Und so hat er dann auf der Kulturinsel einen Teil schon katalogisiert gehabt. Und der größere Teil lag aber in Kisten irgendwo in einem nicht ganz dichten Lager. Und die mussten dann da irgendwie auch weg. Und als er ging und ich kam, wusste ich nicht so recht, was ich damit machen sollte und habe dann bei der Stadt angefragt, wem denn diese Bücher gehören, ob sie Peter Sodann persönlich gehören oder ob sie jetzt sozusagen Eigentum des Theaters sind. Und da hat man mir gesagt, die würden Peter Sodann persönlich gehören. Mhm. Und das hat bedeutet, dass er sie abholen musste. Und dann hat er ja nach einem Ort gesucht, wo er da seine Bibliothek weiterbauen kann. Und den hat er wohl auch gefunden.
In einem Kuhstall, glaube ich, in einem ehemaligen Rittergut in Staucher.
Ja, in Staucher, ja, genau. Ja.
Also er hat improvisiert, er hat sich durchgesetzt, er war vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, starrköpfig?
Ja, er hat sich irgendwas im Kopf gesetzt und dann hat er so lange geackert, bis er das geschafft hat. Er konnte herrisch sein als Regisseur, er konnte aber eben auch sehr mitfühlend sein mit seinen Schauspielern, mit seinen Angestellten, hat sich da um sie gekümmert und so. Ja, er war eine komplexe Persönlichkeit, das muss man sagen.
Peter Sodann, im Alter von 87 Jahren ist der Schauspieler, Theaterintendant und leidenschaftliche Büchersammler in Halle gestorben. An ihn erinnert hat Christoph Werner, Regisseur, Intendant des Puppentheaters, Puppenspieler, Autor und Nachfolger als Intendant am Neuen Theater in Halle, damals Christoph Werner. Ich danke Ihnen, guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Diesen Mut, diese Entschlossenheit muss man sich mal vorstellen. England, Mitte des 19. Jahrhunderts, eine junge Frau tritt in den Hungerstreik und verweigert den Kirchgang, weil sie Komponistin werden wollte. Und sie hat sich durchgesetzt, diese Ethel Smyth. Sie war die erste Frau, von der eine Oper in der New Yorker Met aufgeführt wurde. 1903 war das ihr Stück Der Wald. Ein auf Deutsch geschriebenes Werk, das heute kaum noch gespielt wird. Heute Abend hatte es Premiere an der Oper Wuppertal und zwar, weil es allein nicht ganz abendfüllend ist, zusammen mit dem Monodram Erwartung von Arnold Schönberg. Da geht es auch um den Wald, allerdings in Form eines Traums. Stefan Keim hat für Fazit diese Doppelpremiere beobachtet. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Keim, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rülke.
Zunächst ein Wort über Ethel Smyth. Sie hat heftig dafür kämpfen müssen, als Komponistin arbeiten zu können. Sie hat auch in der Suffragettenbewegung mitgekämpft, hat sich schließlich mit ihrem zivilen Widerstand durchgesetzt. Wie klingt ihre Musik?
Die Musik klingt sehr nach der deutschen Romantik komprimiert in eine Stunde. Also da ist Wagner drin. Mit ganz großen Melodien und auch mit Instrumentation. Da hört man aber auch manchmal Mendelssohn, Bartholdy. Viel Brahms ist da drin, auch ein bisschen Weber, Freischütz. Und wenn ich das jetzt so erzähle, klingt es, als ob sie eine Epigonin wäre. Das ist sie aber überhaupt nicht. Ich bin gerade völlig begeistert von dieser kurzen Oper Der Wald. Das ist eine Frau, die hat sich überlegt, ich will etwas für die Deutschen schreiben. Allein schon deswegen pragmatisch. Sie wollte erfolgreich sein. In Großbritannien gab es kaum Opern. Und die es gab, da kam sie nicht rein, das wusste sie. In Deutschland gab es mehrere, also hat sie selbst, das Libretto ist auch von ihr, so eine typisch deutsche Märchengeschichte geschrieben von einer jungen Frau namens Röschen, die den Holzfäller Heinrich heiraten will. Und dann gibt es eine mannstolle, adlige Jolante, die das alles dann durcheinander bringt. Und die Musik klingt also richtig schön süffig, dramatisch und romantisch. Hören wir vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt. Also das ist, was man unter der großen Oper versteht. Das ist Sang Min-jeon als Heinrich und die überragende und noch ganz junge Sopranistin Maria Taniguchi als Röschen, eine echte Entdeckung.
Diese Handlung von der Wald, die wirkt wie eine typisch tragische Liebesgeschichte der späten Romantik. Was interessiert denn jetzt die Komponistin an genau diesem Sujet? Welche Akzente setzt sie denn?
Es sind selbstbewusste Frauen auf der Bühne. Also das Röschen weiß genau, was sie will. Und sie ahnt auch schon, wenn der Heinrich, der hat mal eben ein Reh geschossen, der hat gewildert. Das darf er gar nicht als Holzfäller. Und sie ahnt sofort, das ist ein Regelverstoß, das kann ganz furchtbar enden. Aber auch die Jolante, die ich jetzt gerade so ein bisschen flapsig dargestellt habe. Das ist eine Frau, die nimmt ihr Glück in die eigene Hand, die findet ihren Mann, den Landgraf, ganz furchtbar langweilig und sie lässt ihn das auch spüren. Die scheucht den richtig über die Bühne, eine ganz starke Frauenfigur, auch stark gesungen. Hören wir noch einen kleinen Musikausschnitt, man hört so selten Ethel Smyth mit Edith Grossman, einer amerikanischen Sopranistin. Also das ist keine dämonische Hexe, sie wird zwar zwischendurch mal so bezeichnet, aber sie bekommt auch diese lyrischen Passagen, dass man sich wirklich in sie hineinfühlen kann. Jetzt darf man keinen Kurzschluss machen, es gab auch von Männern komponierte, großartige und vielschichtige Frauenfiguren, auch im 19. Jahrhundert, wo es ja auch so viele schreckliche und rückständige Frauenfiguren gibt. Aber Ethel Smyth hat hier eine Oper der Wald geschaffen, in dem sie sich mit dem Mythos auseinandersetzt, aber in der sie eben auch starke Frauenfiguren.
Jetzt sollten wir natürlich auch, Herr Keim, über Schönbergs Erwartung sprechen. Ein kurzes Stück, das viel mit Sigmund Freuds Traumdeutung zu tun hat. Wie passen denn der Wald und die Erwartung zusammen?
Ja, da hat sich der Regisseur Manuel Schmidt wirklich was einfallen lassen. Das ist also nicht einfach nur, damit der Abend auch auf Länge kommt. Hätte man ja auch die Cavalleria Rusticana aus der gleichen Zeit spielen können, dann hätte man zweimal die ganz große Leidenschaft. Nein, die Erwartung, das ist ja die Geschichte einer Frau, die sich in den Wald hinein träumt. Und dort findet sie ihren toten Geliebten. Das sehen wir gleich am Anfang direkt. So ein bisschen verfremdet, das ist so eine Rezeption in einem Hotel und dort träumt sie sich in den Wald hinein. Das ist das gleiche Bühnenbild, dann auch wenn es dann ohne Pause in Ethel Smyth hineingeht. Und das Ganze ist so verzahnt, dass am Schluss diese Träumerin in der Waldoper von Ethel Smyth wieder auftaucht und der tote Geliebte, den sie findet, das ist dann der tote Holzfäller Heinrich im tragischen Ende vom Wald. Also wirklich die beiden Opern auf eine sehr intelligente Weise und auch nicht so ganz direkt vorhersehbare Weise ineinander verschränkt.
Verklammert. Wuppertals Generalmusikdirektor Patrick Hahn ist mit 28 Jahren noch sehr jung für einen solchen Posten und er bekommt meist viel Lob von den Kritikern. Hat er Sie heute Abend überzeugt, Herr Keim?
Ja, und da bin ich jetzt völlig unoriginell. Auch ich muss wieder Patrick Hahn sehr, sehr loben, was er mit den Wuppertaler Sinfonikern da schafft. Denn Arnold Schönberg, das ist ja noch nicht der Zwölfton Schönberg, ne? Also das verbindet ja auch die beiden Komponisten, sowohl Ethel Smyth als auch Arnold Schönberg zu dieser Zeit sind Komponist, eine Komponistin, ein Komponist, die wollen sich noch durchsetzen. Und Schönberg ist noch in dieser Auflösephase der Harmonik. Das sind ganz expressive Klänge, freie Tonalität. Und da muss ein Dirigent richtig gestalten. Und das macht Patrick Hahn ganz ausgezeichnet. Und dann geht's eben in diese romantische Tonwelt hinein. Und das führt er auch fast schon unmerklich, also so, dass diese Opern also auch so wirklich wie eine fast schon musikalische Einheit wirken. Einmal der Schönberg, der unterwegs ist in die Zukunft, dann die Ethel Smyth, die sich auf sehr eigene Art und Weise mit der Tradition beschäftigt. Also auch musikalisch ist das ein beglückender Abend mit einem tollen Ensemble und auch einem sehr guten Chor.
Der Wald von Ethel Smyth kombiniert mit Arnold Schönbergs Erwartung an der Oper Wuppertal. Wir, Deutschlandfunk Kultur, haben diese Aufführung aufgezeichnet und werden den Mitschnitt am 1. Juni hier im Programm senden. Stefan Keim hat für Fazit die Premiere gesehen. Ich danke Ihnen, Herr Keim. Guten Abend.
Dankeschön.
Es ist immer wieder faszinierend, mit welch immensen Kenntnissen und mit welch großem handwerklichen Geschick Restauratorinnen und Restauratoren Gemälde bearbeiten. Sie reinigen, schadhafte Stellen ausbessern, vielleicht sogar neue Schichten sichtbar machen. Manchmal ist es für Museumsbesucher möglich, bei dieser Arbeit zuzusehen. Selbstverständlich wird kein Besucher wochenlang den Fortgang der Restaurierung beobachten können, doch auch Momentaufnahmen sind höchst reizvoll. Mehrere Museen haben mit solchen Angeboten an die Besucher schon Erfahrungen gesammelt. So zum Beispiel das Mauritshaus in Den Haag mit der Restaurierung von Vermeers Mädchen mit dem Perlohrring. Jetzt wird dort wieder ein Werk vor Publikum restauriert. Der monumentale Stier von Paulus Potter. Das größte Bild in der Sammlung. Eine Reportage von Kerstin Schweighöfer.
Mauritshaus, erster Stock. Vor dem kleinen Saal stehen die Menschen geduldig Schlange. Stall wird er seit kurzem scherzhaft genannt. Denn in diesem Raum findet die Restaurierung des berühmtesten Stiers der Kunstgeschichte statt. Hinter einer Glasscheibe, damit seine Fans mitverfolgen können, wie es ihm geht. Viele sind neugierig. Ich finde den Stier wunderschön, sagt diese junge Frau. Er macht sich mitten im Bild breit. Die Schafe und die Kuh links sind Nebensache. Auch der Bauer, der sich dort an einen Baum lehnt. Die Hauptrolle spielt der Stier. Sein Blick ist durchdringend, aber lieb. Und auf Augenhöhe, denn das Bild ist gut 2,40 Meter hoch und 3,40 Meter breit. Paulus Potter malte es 1647. Es gilt als Inbegriff des holländischen Naturalismus, wegen der lebensechten Darstellung. Besucher staunen über das Fell und die blonden Locken zwischen den Hörnern, durch die man am liebsten kraulen möchte. Über die langen Wimpern und den Glanz in den Augen. Wenn man lange genug hingucke, könne man ihn riechen, findet diese Frau und beobachtet fasziniert, wie sich ein computergesteuertes Scangerät Millimeter für Millimeter über die Leinwand bewegt. Gleich werden die beiden Restauratorinnen wieder hinter der Glasscheibe Platz nehmen. Während der Restaurierung sollen Übermalungen und Retuschierungen entfernt werden, erklärt Restauratorin Abby Fandifer. Potters Stier gehört auch zu ihren Lieblingen.
Ich finde es so ein besonderes Schilderei.
Weil es ein so besonderes Bild ist, allein schon das Format. Normalerweise verwendete man es bei Gruppenporträts oder um Herrscher darzustellen. Doch was machte Potter? Er benutzte es für eine Kuh. Es gibt kein holländischeres Bild als dieses.
Ich kann nicht mehr Holland sein als dieses Schilderei.
Auch Katharina die Große soll den Stier geliebt haben. Und Napoleon. Das Bild gehörte zu den rund 200 Kunstwerken, die französische Revolutionstruppen 1795 bei der Eroberung der Niederlande geraubt hatten. 20 Jahre lang, bis zu Napoleons Niederlage bei Waterloo 1815, hingen sie im Musée Napoléon, wie der Louvre damals noch hieß. Potters Stier war eine Sensation, erzählt Mauritshaus-Direktorin Martine Gosselink.
Und die Franzosen waren mesmerized, sie waren stupefait.
Den Franzosen verschlug es die Sprache. Wie in aller Welt konnte es ein Maler wagen, so viel Leinwand an ein ordinäres Stück Vieh zu verschwenden? Die Aufregung sorgte dafür, dass das Bild wahnsinnig populär wurde. Zu Entdeckungen kommt es normalerweise erst im Laufe von Restaurierungen. Doch das Mauritshaus hat schon im Vorfeld einen sensationellen Fund gemacht. Rein zufällig, als die Restauratorinnen auf einen Zeitungsartikel von 1664 stießen. Darin wurde die Versteigerung des Stiers angekündigt. Aber nicht nur er sollte unter den Hammer kommen, erzählt Abbys Kollegin Julein Schilder.
Hey, aber da wird auch noch ein zweites Schilderei genannt.
Als wir den Artikel lasen, dachten wir, hey, da wird ja noch ein zweites Bild von Potter genannt. Fast genauso groß wie unser Stier. Ein Bild, das wir nicht kannten. Es wurde umschrieben als Europa auf einem weißen, mit Blumenkranz geschmückten Stier. Es musste also um den Raub der Europa gehen, um Zeus, der sich in einen Stier verwandelt, um sie zu entführen. Aber von Potter war eine solche mythologische Darstellung nicht bekannt. Nach dem Lesen des Zeitungsartikels erinnerte sich Julaine Dunkel an einen ovalen Stierkopf mit Blumenkranz aus der National Gallery in Dublin. Doch der galt als Kopie eines Nachfolgers. Sie verständigte daraufhin ihre irischen Kollegen. Die machten Infrarotaufnahmen und siehe da, rechts neben dem Stierkopf erschien der Rumpf einer Frau in einem roten Kleid und eine Frauenhand, die sich am linken Horn des Stiers festhält.
Ja, das war das meist fantastische Moment.
Ein fantastischer Moment sei das gewesen. Es musste um das Bild aus dem Zeitungsartikel gehen. Wir waren so froh und überrascht, sagt Abby. Es gab dieses Werk also wirklich, wenn auch nur noch als Fragment. Den weitaus größten Teil hatte man abgeschnitten. Vielleicht glaubte man, den Kopf allein besser verkaufen zu können, denn es ist ein schöner Kopf. Diese Augen, die Wimpern, die Locken zwischen den Hörnern.
Wir sind 100% sicher, dass dies ein Paulus Potter ist.
Für die beiden Restauratorinnen ist kein Zweifel möglich. Der Hager Stier hat einen Bruder. Und die National Gallery in Dublin einen echten Paulus Potter.
Kerstin Schweighöfer über die öffentliche Restaurierung von Paulus Potters Stier im Mauritshaus in Den Haag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der isländisch-dänische Künstler Olafur Eliasson hat die Ostfenster im Greifswalder Dom neu gestaltet. Heute wurden sie mit einem Festgottesdienst der Öffentlichkeit vorgestellt. Die drei zentralen Fenster am Ostgiebel zeigen von unten nach oben changierend die Farbpalette eines Sonnenaufgangs. Für den Entwurf hat sich der Künstler Eliasson von dem Gemälde Huttens Grab von Caspar David Friedrich inspirieren lassen. Friedrich wurde vor 250 Jahren in Greifswald geboren und hat den Dom oft gemalt. Eliasson nennt sein eigenes Werk »Fenster für bewegtes Licht«. Dazu sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
In erster Linie ist es ja ohnehin eine Kirche und das ist ja, glaube ich, so, dass die Menschen, was sich in diesen spirituellen Raum hineinbewegt, die haben ja natürlich einen Bezug zu diesem Raum und der Licht, also der Rolle des Lichts oder Beziehung zu Licht, auch in der Bibel und der ganzen Geschichte, ist ja sehr, sehr zentral. Und der Wahrnehmung von Licht ist auch über die Wahrnehmung von den Farben und wie das Licht so durch die Fenster kommt, auch sehr stark.
Der Künstler Olafur Eliasson. Die Marlborough Gallery ist eine der weltweit führenden Galerien für Nachkriegskunst. Heute hat sie bekannt gegeben, dass sie ihre Zweigstellen in New York, London, Madrid und Barcelona schließen wird. Das Ausstellungsprogramm werde im Juni eingestellt und das Inventar in den nächsten Monaten verkauft, gab die Galerie bekannt. Mit der Schließung des Galeriebetriebs geht eine epochemachende Geschichte zu Ende. Von jüdischen Emigranten aus Wien gegründet, wurde die Galerie zur globalen Großgalerie mit Zweigstellen weltweit. Die Marlborough Gallery machte sich schnell einen Namen und vertrat viele der wichtigsten britischen Nachkriegskünstler. Darunter Francis Bacon, Henry Moore, Lucian Freud, Frank Auerbach und Barbara Hepworth. In den 1960er Jahren stellte die Galerie in ihrer New Yorker Dependance Werke von Künstlern des abstrakten Expressionismus wie Richard Diebenkorn, Robert Motherwell, David Smith und Clifford Still sowie die Nachlässe von Franz Klein, Jackson Pollock und Ed Reinhardt aus. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Holocaust-Überlebende Stefan Jerzy Zweig im Alter von 83 Jahren bereits im Februar in Wien gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur. Seine Überlebensgeschichte diente als Vorlage für den Roman »Nackt unter Wölfen« von Autor Bruno Apitz, der mehrmals verfilmt wurde. Zweig wurde am 28. Januar 1941 in Krakau als Sohn eines Rechtsanwalts geboren. Seine ersten Lebensmonate verbrachte er unter anderem im jüdischen Ghetto von Warschau. Später wurde er als dreijähriger Junge zusammen mit seinem Vater ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Er überlebte dank der Hilfe kommunistischer Häftlinge. Zweigs Mutter und Schwester wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.
Fazit.
Es ist selbstverständlich, dass ein Mensch, der Macht hat, diese Macht auch ausübt. Das kann auf ganz unterschiedlichen Feldern geschehen. In der Politik, in der Wirtschaft oder auch in der Kultur. Man kann fördern und fordern, man kann gestalten und vielleicht auch seine Macht missbrauchen. Wir wollen jetzt über eine Frau sprechen, die zweifellos Macht hatte und die sie genutzt hat. Die Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach. Vor 200 Jahren wurde sie geboren und dies ist nun der Anlass für die Klassikstiftung Weimar, ihr eine Ausstellung zu widmen, und zwar im Goethe- und Schiller-Archiv. Sophie macht Literatur, das ist der Titel der Ausstellung, und wer diese Frau war, welche Macht sie hatte und was sie gemacht hat, das wird uns nun Christian Hein sagen. Er ist der stellvertretende Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs und er hat die Ausstellung kuratiert. Herr Hein, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Großherzogin Sophie, welche Stellung hatte sie denn in der damaligen Gesellschaft?
Ja, die Großherzogin Sophie war eine geborene Prinzessin der Niederlande und sie heiratete 1842 Karl Alexander. Karl Alexander war der Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, der Enkel Karl Augusts, also Karl August, der zurzeit regierte zur Goethezeit. Und mit Karl Alexander gemeinsam prägten sie das sogenannte Silberne Zeitalter. Beide hatten sozusagen die Möglichkeit, dieses Zeitalter zu gestalten, an das goldene Zeitalter Goethes zu erinnern. Sie, insbesondere weil sie auch eine Prinzessin der Niederlande hatte, im Gegensatz zu ihrem Mann, brachte ein großes Vermögen mit.
Ja.
Und das versetzte sie natürlich in die Lage, auch zu gestalten.
Und das eine war das Vermögen, das andere war aber auch die literarische Bildung. Also sie war wohl sehr gut ausgebildet.
Das stimmt, sie war umfänglich ausgebildet, also sie war mehrsprachig ausgebildet worden, war literarisch interessiert und das zeigte sich auch schon in den frühen Jahren. Also sie kam dann nach Weimar und knüpfte an den Ettersburger Kreis, also an Anna Amalia, die ja schon in Ettersburg die Geistesgrößen versammelt hat. Und sie lässt diesen Musenhof in Ettersburg wieder aufleben, gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans Christian Andersen war da, auch Friedrich Hebbel. Also da ist ganz viel Interesse für Literatur da gewesen und ja, das hat sie einfach fasziniert und auch geliebt.
Diese Großherzogin, die muss ja auch eine tatkräftige Frau gewesen sein. 1849 hat sie sich Zutritt zu Goethes Wohnhaus verschafft. Die Enkel und Erben Goethes, Walter und Wolfgang, die hatten das Haus ja nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Was wollte denn die Großherzogin in diesem Haus herein?
Das Wohnhaus war geschlossen von dem Moment an, als der letzte Goethe-Enkel oder vielmehr der älteste Goethe-Enkel volljährig geworden ist. Sie waren sehr verstört, die Enkel, wie also die Nachlassverwalter, allen voran Friedrich von Müller, mit dem Nachlass umgegangen ist. Und Sophie hat aber erkannt, dass dieses Haus und der Nachlass und alles, was Goethe uns hinterlassen hat, dass da sehr viel mehr herauszuholen war. Man hatte auch vor, das Wohnhaus und auch den Nachlass dem Deutschen Bund zu verkaufen. Also der Gedanke, das Ganze öffentlich zu machen, war schon sehr lange da. Aber es scheiterte dann, und das ist überhaupt nicht negativ zu werten, letztendlich auch an Summen, also die man sich da sozusagen erhofft hatte, beziehungsweise die der Deutsche Bund geboten hat. Sophie war sehr resolut, also es ist überliefert, dass sie sich da auch dann wirklich tatkräftig Zugang verschafft hat zu dem Haus. Aber wir wissen, dass die Beziehung insbesondere zu Walter, also zu dem ältesten Goethe-Enkel, doch eine sehr gute Beziehung war. Das, was sozusagen dann so einmalig sein wird, dieser große Erbfall, das deutet sich auch schon an, also diese enge Beziehung, und vielleicht war es auch dann doch gar nicht so überraschend, wie es allgemein damals wahrgenommen wurde, dass das Erbe dann so ausfiel, wie es ausgefallen ist.
1885 ist also dieser Goethe-Enkel Walter gestorben. Sophie, damals 61 Jahre alt, die hat diesen handschriftlichen Nachlass von Goethe jetzt geerbt. Wie umfangreich muss ich mir denn diesen Nachlass vorstellen?
Es ist ein Nachlass, der sehr tief gegliedert ist. Wir haben also Goethes literarischen Nachlass, also alles im Bereich der Werke. Wir haben seine Tagebücher, also seine ganz intimsten Aufzeichnungen. Wir haben seine Konzepte der Briefe, die er geschrieben hat, dort überliefert. Wir haben aber auch Briefe, 20.000 an ihn gerichtete Briefe, die er sehr feinsäuberlich abgelegt hat. Das gehörte zum Nachlass, aber auch der gesamte Nachlass der Familie Goethes, also auch die Generation Walter und Wolfgang und Ottilie, aber auch August, all das ist ihr zugefallen. Also das war die ganz klare Trennung. Alles Handschriftliche hat sie geerbt.
Und jetzt natürlich die entscheidende Frage, was hat denn die Großherzogin mit diesem Nachlass gemacht? Welche Ideen hat sie entwickelt?
Also sie war da wirklich ganz pragmatisch. Wenige Tage nach der Testamentseröffnung ging sie in das Haus am Frauenplan, ließ die Sachen dort abholen und brachte den Nachlass ins Schloss. Drei Zimmer wurden dort reserviert für diesen Nachlass. Und sie setzte sich hin und sondierte die Unterlagen gemeinsam mit den Hofdamen. Und ihre große Idee war, diesen Nachlass zugänglich zu machen, wissenschaftlich auszuwerten. Da orientierte sie sich nach Berlin. Gustav von Löper ist dort die zentrale Figur. Er war der Direktor des Königlich-Preußischen Hausarchivs. Mit ihm zusammen entwarf sie sozusagen den Plan, wie das gut gelingen könne. Und so holte man also namhafte Wissenschaftler nach Weimar, die diesen Nachlass auswerteten. Und da ist dann auch sozusagen der Ursprung für die erste große Goethe-Edition, die Weimarer Ausgabe, die auch als sogenannte Sophienausgabe bekannt ist, wenngleich sie immer davon Abstand genommen hat, diese Ausgabe nach ihr zu benennen.
Jetzt der 200. Geburtstag, Herr Hein, ist für Sie der Anlass für eine kritische Würdigung der Großherzogin Sophie. An welchem Punkt setzt vielleicht auch so etwas wie eine Kritik an?
Wir schauen sehr genau, wie Sophie mit diesem Erbe umgegangen ist. Also sie hat gesagt, ich will das zugänglich machen, öffentlich machen. Aber sie hatte auch ganz klar ihre Vorstellung gehabt, wie das geschehen soll. Also sie hat reglementiert, wer Zugang zu diesen Handschriften bekommt. Und das waren Tatsache die Wissenschaftler, die sie ausgesucht hat, die ihr empfohlen worden sind. Beispielsweise wurden jener Wissenschaftler nicht berücksichtigt. Es gab auch den Vorwurf der Klickenwirtschaft. Und sie hat auch sehr genau überlegt, welche Texte unter Umständen auch nicht veröffentlicht werden sollten. Das sind insbesondere, wir denken da an die venezianischen Epigramme, also Texte, wo man sagen würde, ja, das ist doch eine sehr obszöne sexuelle Sprache, die dort von Goethe verwendet worden ist. Da sagt sie ganz klar, also die Texte gehen bitte nicht raus, die gehen nicht an die Öffentlichkeit. Es ist von ihr da auch ein Zitat überliefert, sinngemäß, eigentlich hätte ich das Ganze verbrannt, diese Texte, aber weil sie von Goethe sind, hebe ich sie auf. Ja. Und da hat sie Tatsache also aktiv eingegriffen und wenn man so will, Zensur ausgeübt.
Ja, jetzt ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, Herr Hein, wie können Sie das in einer Ausstellung zeigen?
Wir sind da sozusagen sehr nah dran, dass wir eben also keine Huldigungsgeschichte erzählen, sondern genau diese Dinge auch ausstellen. Also wir zeigen beispielsweise auch diese Epigramme, diese Gedichte, die sie nie publiziert haben wollte, die zeigen wir ganz selbstverständlich in der Ausstellung, die also da keineswegs heute auch die gleiche Zensur an den Tag stellen würde, wie das Sophie getan hat. Wir zeigen natürlich auch, wie Sophie diesen Nachlass nutzte, um auch ein Goethe-Bild sozusagen parallel zu entwickeln zu dem Staat, der sich gerade gebildet hat, also zum Deutschen Kaiserreich, das ja auch so eine Art Narrativ brauchte, eine Kulturnation, die im Entstehen war. Und dass sie hier ganz klar, also Weimar inszeniert hat, die Eröffnung des Goethe- und Schiller-Archivs 1896, das war ein nationales Ereignis, da inszeniert sie sich auch als Person, sie inszeniert aber auch das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Das zeigen wir ganz klar und wir stellen auch die Frage in einem Mitmachangebot an unsere Gäste, wie sieht eigentlich gute Kulturpolitik aus? Und diese Frage wird ja immer virulenter werden. Was macht eigentlich Kulturpolitik aus? Was erwarten wir uns als Gesellschaft, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als die, die wir auch Verantwortung für historische Nachlässe haben? Was erwarten wir von Kulturpolitik? Wie sollte Kulturpolitik aussehen? Wie stark sollte sich auch Politik einmischen oder eben auch nicht einmischen? Ja. Das sind ja ganz aktuelle Fragen, die wir gemeinsam mit unseren Gästen bearbeiten wollen.
Sophie macht Literatur. Diese Ausstellung der Klassikstiftung Weimar ist im Goethe- und Schiller-Archiv zu sehen. Heute war die Eröffnung. Christian Hein war das, der stellvertretende Direktor des Archivs und der Kurator der Ausstellung. Herr Hein, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Sie sind schön, perfekt und steuerbar. Virtuelle Influencer machen sich auf allen möglichen Internetplattformen breiter und breiter. Noch lassen sie sich von echten Menschen gut unterscheiden. Doch immer drängender, dringender wird die Frage, wer glaubt solchen Avataren? Wie reagieren wir, wenn die KI-Influencer in nicht allzu ferner Zeit täuschend echt aussehen? Fabien Meyer hat sich in der Welt der KI-Influencer umgeschaut und begegnet zunächst Lil Miquela.
Come with me to dye my hair. So maybe you've seen some of these amazing color jobs. Well, they were all done by my friend Danny.
Die Influencerin Lil Miquela zeigt uns in einem Reel, wie sie zu ihrem Friseur Danny geht und sich die Haare bunt färben lässt. Sie lächelt mit ihm in die Kamera, zusammen machen sie Selfies vor dem Spiegel. Den Friseur, den gibt es wirklich, Miquela nicht. Sie ist ein virtueller Influencer, menschenähnlich und digital erschaffen von einem Designstudio in Los Angeles. Mit fast 3 Millionen Followern ist Miquela die erfolgreichste Influencerin ihrer Art.
Interessanterweise basiert der Erfolg von KI-Influencern dann auf ähnlichen Mechanismen wie der Erfolg von menschlichen Influencern.
Sagt Christian Rudeloff. Er ist Professor für Medienmanagement an der Hochschule Makromedia in Hamburg und hat zu virtuellen Influencern geforscht.
Das heißt, auch zu KI-Influencern bauen Nutzer dann sogenannte parasoziale Beziehungen teilweise auf. Also empfinden da so eine subjektive Nähe, fast schon eine Freundschaft zu einer letztlich ja nicht existierenden Person.
Kein Wunder also, dass das Begehrlichkeiten weckt, zum Beispiel in der Marketingbranche. Dort entwickelt sich um die neuerdings auch mit KI-gestützten virtuellen Influencer ein Hype. Schließlich sind sie immer verfügbar, lassen sich beliebig oft kleiden und laufen im Gegensatz zu ihren menschlichen Vorbildern nicht Gefahr, durch Skandale das Image einer Marke zu beschädigen. Und so hat auch Micky Ehler bereits für Marken wie BMW, Prada und Calvin Klein geworben. Und da ist noch ein Aspekt, der virtuelle Influencer für die Werbung interessant macht.
Es gibt auch Studien, die zeigen, dass das Engagement mit KI-Influencern, dass das höher ausfällt als mit menschlichen Influencern.
Das bedeutet, die Nutzer interagieren tatsächlich mit dem virtuellen Influencer, schreiben ihm also Nachrichten und liken und kommentieren seine Posts.
Insofern sehe ich da ein großes Potenzial fürs Marketing.
Virtuelle Influencer gibt es übrigens schon seit vielen Jahren. Nur, dank KI werden sie jetzt immer lukrativer. Bis vor einem Jahr mussten solche Avatare aufwendig per Hand animiert werden. Einige Studios nahmen für einen Avatar, der sich auch in Videos bewegen sollte, bis zu 1 Million Euro. Mittlerweile kursieren auf YouTube Tutorials mit Millionen von Aufrufen, die zeigen, wie jeder mit KI seinen eigenen Influencer erstellen kann. By the end of this video, you'll know how to build your own army of AI influencers. Auf der Plattform Reddit werden Tipps ausgetauscht, wie man mit dem eigenen Influencer dann schnell auf Erotikplattformen wie OnlyFans oder FanView reich wird. Viele populäre KI-Influencer wie Aitana oder Emily Pellegrini haben bereits hunderttausende Follower auf Instagram gesammelt und verdienen mittlerweile bis zu 10.000 Euro pro Monat. Teil des Erfolgs sind die unrealistischen Schönheitsideale, die die KI-Influencer propagieren. Glattpolierte Haut, übermenschliche Körper und mehr Haut als Stoff, die sie in ihren Posts zeigen. Und was macht das mit den Influencern, die echte Menschen sind?
Na, ich glaube, das übt einen hohen Druck aus.
Erläutert Constanze Kurz. Sie ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs.
Das ist aber natürlich auch nicht erst seit heute so. Wenn man heute zum Beispiel so eine Papierkataloge, die es noch gibt, ansieht, von etwa Modehäusern, dann sieht man sehr stark, dass die Bilder von den echten Menschen dort schon manipuliert sind. Auch die sind schon längst geschönt, gestrafft. Ja, die haben alle keine Fehler. Die sind oft auch jünger gemacht, als sie sind. Und da ist natürlich ein hoher Druck. Ich glaube aber, der Trend ist seit langem sichtbar und wird durch diese neuen Formen nur verstärkt.
Doch es gibt auch einen Gegentrend. Getreu dem Motto der digitalen Kunst, Imperfektion ist die digitale Perfektion, zeigen sich virtuelle und KI-Influencer immer öfter mit Makeln. So wartet Lil Michaela mit Sommersprossen und einer Zahnlücke auf und lädt unscharfe und schlecht belichtete Bilder auf Instagram hoch, wie zuletzt ein Selfie mit Rapper 50 Cent. Aber ist das auch authentisch? Ja, findet Professor Rudeloff.
Wenn man sich das mal überlegt, sind vielleicht KI-Influencer sogar authentischer als menschliche Influencer, weil bei menschlichen Influencern ist das ja auch so, dass die natürlich nicht völlig transparent ihr reales Leben dokumentieren in den sozialen Medien, sondern das natürlich auch ganz genau inszenieren, in welchen Situationen sie wie rüberkommen. Und da taucht vielleicht ein Authentizitätsproblem auf, das ja auch bekannt ist bei den Nutzern, ja, dass eben diese Inszenierung auch stark hinterfragt wird. Wie inszenieren sich menschliche Influencer? Wie real ist das denn überhaupt? Wie glaubwürdig ist es überhaupt? Und in dem Moment, in dem ein KI-Influencer aber transparent als KI-Influencer auftritt, taucht dieses Authentizitätsproblem vielleicht gar nicht auf.
Wenn KI-Influencer authentischer als echte Influencer wahrgenommen werden und Nutzer stärker mit ihnen interagieren als mit Menschen, hätten dann nicht soziale Medien ein Interesse daran, ihre Plattform so künstlich wie möglich zu gestalten? Der Internetkonzern Meta testet bereits KI-Avatare mit eigenen Instagram-Profilen, die inspiriert sind von Real-Life-Influencern wie MrBeast oder Kendall Jenner und mit denen Nutzer auch chatten können. Kritiker prophezeien schon eine Zukunft der synthetischen sozialen Medien. Aber birgt das nicht auch Gefahren? Die Gefahr einer politischen Einflussnahme durch KI-Influencer in diesem Superwahljahr scheint vielen Experten noch nicht akut. Trotzdem müsse man über Regulierungen nachdenken, meint Constanze Kurz.
Ich glaube, dass die Mindestanforderung auf jeden Fall eine Kennzeichnungspflicht sein soll, auch in einer Form, die sozusagen einmal maschinenlesbar ist und aber auch von Menschen verständlich ist. Das andere ist, glaube ich, dass man über Haftung sprechen muss bei diesen KI-Influencern, wenn die anfangen auch zu reagieren, wenn die sich textuell oder mit einer Stimme äußern können. Denn dann kommen ja sehr schwierige Haftungsfragen, die man kennt, also wenn etwa Unwahrheiten verbreiten, wenn die jemanden beleidigen oder wenn sie gegen Urheberrechte verstoßen, dann muss man natürlich auch andere rechtliche Fragen stellen. Es wird ganz sicherlich auch in den nächsten Jahren da sicherlich viele Gerichtsverfahren geben.
Während die Rechtslage noch unsicher ist, scheint eins bereits jetzt festzustehen. Wir werden in Zukunft öfters mit KI-Influencern kommunizieren, vielleicht auch ohne, dass wir es mitbekommen.
KI-Influencer, eine Recherche war das von Fabian Mayer. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Florian Werner.
Wo willst du in 800 Jahren leben? Die Frage war jüngst in der Bundeshauptstadt auf Plakaten der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung zu lesen und inspiriert Matthias Heine in der Welt zu einem Essay über die Langlebigkeit. Mal abgesehen von der naheliegenden Antwort, nicht dort, wo man Wildfremde duzt, als hätten wir schon mal zusammen Schweine gehütet, wirft die Frage auch einige philosophische Probleme auf. Denn nicht nur Kleinparteien, auch zahlreiche Transhumanisten wie der Multimillionär Brian Johnson betrachteten den Tod zunehmend als technisches Problem, das sich durch richtige Ernährung, Sport und medizinischen Fortschritt früher oder später lösen lasse. Aber, so fragt Heine hörbar ermattet zurück, was ist eigentlich so erstrebenswert daran, unendlich lange in einer Welt zu leben, in der die meisten Menschen entweder dumm oder gemein sind oder beides? Selbst wenn man nach mehreren Jahrhunderten jenes absurde Maß von Altersweisheit erreicht hätte, mit der man die Unerträglichkeit der Mitmenschen einfach weglächeln könnte, bliebe immer noch das Faktum, dass die ganze Welt eine absurde Fehlkonstruktion ist. Wer sich angesichts dieses Elends in knallbunte Alternativuniversen hinwegträumt, ist in der aktuellen Taz gut aufgehoben. Dort macht sich Kenan Emeni Gedanken zu Superhelden-Comics und zu der oft übersehenen Herkunft vieler dort auftretender Figuren. Ich gehöre zu einer Generation, die mit Comics aufgewachsen ist. Mit der Zeit entdeckte ich, dass viele Figuren eine Roma-Herkunft hatten. Nicht nur Figuren wie Magneto oder Dr. Doom, auch Star Wars Überschurke Darth Vader hat demnach eine mittelbare Roma-Ahnenreihe. Sogar die Rolle von Batman wird teilweise von einem Rom übernommen, wie Emini erklärt. Sein Gehilfe Dick Grayson, besser bekannt als Robin, ist nämlich ein Roma-Kind. Bruce Wayne alias Batman nimmt Dick auf und bildet ihn zu seinem Partner im Kampf gegen das Verbrechen aus. Als Bruce Wayne für tot gehalten wird und für längere Zeit verschwindet, übernimmt Dick Grayson dessen Rolle vorübergehend. So wird auch Batman zu einem Roma-Charakter. Und damit mit einem beherzten Superheldensprung aus den Häuserschluchten von Gotham City zurück an die Havel, wo der Schriftsteller Christoph Hein zu Hause ist und am Montag seinen 80. Geburtstag feiert. Felix Stephan beginnt seine Gratulation in der Süddeutschen Zeitung mit einer Anekdote. Als Christoph Hein einmal gefragt wurde, warum der Protagonist seines Postwende-Romans Willenbrock von Beruf ausgerechnet Gebrauchtwagenhändler sei, sagte er, dass nach dem Mauerfall im Osten eben von einem Tag auf den anderen an jeder Ecke diese Gebrauchtwagenläden aufgetaucht seien. Wimpelgirlanden, erschlaffte C-Klassen, in der Mitte ein Container, in dem eine biografisch gebrochene Figur saß. In dieser lakonisch-sachlichen Behauptung, die streng genommen gar nichts erklärt, meint Stephan ein Stilprinzip des Autors zu erkennen. Auch Heins Romane kämen meist in einfachen Sätzen und mittlerer Gemütslage daher und gäben erst auf den zweiten Blick preis, dass die scheinbare Alltäglichkeit dieser Sprache hochgradig gestaltet ist. Ähnliches gelte auch für den politischen Menschen Hein. Auf dem 20. Schriftstellerkongress der DDR hielt Hein eine Rede, in der er die staatliche Zensur in scharfen Worten als menschenfeindlich, nutzlos, paradox und strafbar kritisierte. Noch 2003 gratulierte der Spiegel dem Autor zu dem Mut, der Diktatur in aller Öffentlichkeit die Stirn geboten zu haben. Hein aber wollte festgehalten wissen, dass diese Rede mit Mut gar nicht so viel zu tun hatte. Es ist eben so, dass Christoph Hein zu dem seltenen Autorentypus gehört, der erst Großes vollbringt und dann bitte nichts mehr davon hören will. Trotzdem in aller gebotenen Zurückhaltung herzlichen Glückwunsch.
Der Blick in die Feuilletons von Florian Werner. Und das war es, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.